Hier in unserem Bibelwort aus dem zweiten Petrusbrief, das wir gleich lesen werden, wird klar, wenn es in unserem Leben Licht und hell werden soll, brauchen wir einen lebendigen Umgang mit der ganzen Heiligen Schrift. Wie das Wort unter uns lebendig und wie es Licht in unserem Leben wird, das hören wir jetzt aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. 2. Petrus, Kapitel 1, Abvers 16. Da heißt es, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es selbst gesehen, sagt Petrus. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Nun wisst ihr alle, es ist schwierig, einen Geldschrank zu öffnen, wenn man keinen Schlüssel hat. Okay, es gibt ja interessante Spezialisten, die versuchen das bei Nacht und Nebel. Aber wer auf diese kriminelle Weise vorgeht, zerstört meist nicht nur den Geldschrank, oft werden auch noch die Geldscheine beschädigt. So oder ähnlich gehen viele an die Bibel heran, um den eigentlichen Kern zu finden, den man in ihnen Inneren vermutet. Aber ohne den richtigen Schlüssel tut sich gar nichts. Dann ist auch mit gutem Willen und großen Anstrengungen nichts zu erreichen. Das behauptet jedenfalls hier der Petrus. Also, was Menschen alles durch die Jahrtausende niedergeschrieben haben, das kann man einfach entziffern und mit dem Verstand begreifen. Akademischen Essays kann man sich einlesen und bei genügender Bildung den Sinn erfassen. Aber das ist schon interessant. Was für die Literatur im Allgemeinen zutrifft, trifft nicht für die Bibel zu. Es gibt, und ich habe sie immer wieder getroffen, Theologinnen und Theologen, sie sprechen fließend alte Sprachen, haben vielleicht eine Professur und haben doch keinen Gewinn davon. Es kann sogar passieren, dass sie daran zerbrechen. Wie zum Beispiel die Theologe Etta Lindemann, habt ihr schon van Etta Lindemann gehört? Aus Marburg, die alles widerrufen had, was sie als professor geleerd hatte, bevor sie zich bekeerde. Mensch, alles widerrufen. Und sie had sogar in deutschen Fernsehen, die studentinnen und studenten daarom gebeten, alle Bücher und alle Schriften van ihr zu verbrennen. Stel dir vor, sie hatte ein Leben lang Religionsleraar ausgebildet. Übrigens, ihre Erklärung, die habe ich hier. Sie schließt die mit die folgende Worten ab. Hör mal. Nach wie vor erachte ich alles, was ich geleerd und geschrieben habe, bevor ich Jesus mein Leben übergab, für einen Dreck. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich meine beiden Bücher, Gleichnisse Jesu und Studien zur Passionsgeschichte samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was ich davon in meiner Wohnung befand, habe ich eigenhändig in den Müll getan. Und bitte Sie herzlich, mit dem, was ich davon etwa noch auf Ihrem Bücherbord findet, das Gleiche zu tun. Habe ich auch getan. Was für eine Aussage. Wie sich weiter damit beschäftigen möchte, kann sie diese Erklärung später bei mir abholen. Sehr interessant. Auf der anderen Seite kenne ich auch Menschen, die nur mit Mühe den Bibeltext buchstabieren können und dennoch froh bekennen, wie sie durch das Lesen der Heiligen Schrift unendlich reich gesegnet worden sind. Der Grund liegt darin, dass die Bibel nicht wie die meisten anderen Bücher geschrieben wurde. Bis auf einigen Ausnahmen kennen wir die meisten Schreiber dieser Bücher. Und das waren, sag mal, ganz natürliche Menschen. Wie du, wie ich. Und die haben auch ganz normal auf damals gebräuchlichen Papyrusblättern ihre Texte geschrieben und später auf dünnere und hellere Blätter aus Leder hergestellt, das Pergament. Wo liegt also das Geheimnis, dass da in der Bibel etwas anders vorhanden ist als bei den meisten Schriften dieser Welt? Petrus sagt im letzten Vers, diese Menschen haben geschrieben, weil sie durch den Heiligen Geist getrieben wurden. Da liegt das Geheimnis. Wer die Heilige Schrift verstehen will, benötigt den Heiligen Geist. Wenn er tätig wird, trifft dieses in zwei Buchdeckel gebunden Wort Gottes plötzlich unser Gewissen. Und die Folge ist, es deckt unsere abgrundtiefe Verlorenheit auf und zeigt uns Jesus, unser Heiland, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und daar sind wir beim ersten Punkt. Gottes Wort ist nämlich zuverlässig. Ist kein Märchen. In Vers 16 lesen wir, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Also die Christuszeugen haben nicht fantasiert. Sie berichten von dem, was sie erlebt haben. En Johannes zum Beispiel, er schreibt sofort in seinem Evangelium, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was ein Erleben, voller Gnade und Wahrheit. Werde die Bibel am Buch von Märchen, das Buch können wir einfach vergessen. So eine Bibel wäre auch keine Hilfe und keine Trost. Und wird auch den Feind nicht auf den Plan rufen, wie das bis heute gewöhnlich passiert, wenn man die Bibel öffnet. Kurz vor seinem Tod sagte der französische Philosoph Voltaire, der lebte von 1694 bis 1778, der sagte, Mensch, die Bibel wird in Kürze nicht mehr gelesen werden. Und zu diesem Zweck hat er dann viele Lasterschriften herausgegeben und in einer eigenen Druckerei hergestellt. Er starb mit den Worten, jetzt werde ich in die Hölle geworfen. Aber unser Herr, der hat es so gelenkt, dass später in Voltaires Druckerei Bibeln gedruckt werden. Und seine Lagerhallen wurden für die Verbreitung der französischen Bibel benutzt. Wie heißt das in Psalm 2? Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über ihr Tun. Und jetzt wissen wir es. Es wird kein Buch in der Welt so oft aufgelegt wie die Heilige Schrift. Besonders in den letzten 100 Jahren und bis heute wird die Heilige Schrift in Auszügen oder im Ganzen in mehr als 2000 Sprachen verbreitet. Und ist in der Welt das weitverbreiteste Buch. Und noch etwas. Der Vater im Himmel wacht über sein Wort. Man versuchte sie auszurotten und zu verbieten. Es hat alle Feinde überlebt. Der Sowjetstaat zitterte vor einer kleinen Geheimdruckerei, die aus Teilen einer Waschmaschine hergestellt waren. Ich habe im Reformationsjahr, war ich auch noch in Österreich, in 2017, in Detmold diese Druckermaschine besichtigt. Mit der bis vor 40 Jahren tonnenweise Bibel gedruckt werden, unter dem Risiko der eigenen Gesundheit durch die krebserregende Druckerfarbe. Und dem gewaltigen Risiko bestraft zu werden. Haben Sie das gemacht? 2017 war das. Als da eine Bibelausstellung war. Unglaublich. Und jetzt gibt es in Rutsemoos, also ganz in der Nähe, im Evangelischen Museum eine Ausstellung über die Flüchtlinge des 16., 17. und 20. Jahrhunderts, die um ihren Glauben aus unserem Land und auch nach unserem Land geflüchtet sind. Und vertrieben worden sind. Was ich da gesehen und gelesen habe, het war vor einer Woche. Het hat mich sehr bewegt. Dieses Buch hier, diese Bibel, hat damals in Oberösterreich unendlich viele Menschen verändert, getröstet und gesegnet. Dass sie lieber die Heimat verließen, als dieses Buch zu lassen. Übrigens, wir brauchen die Bibel nicht zu verteidigen, hè? Ein Löwe verteidigt zichzelf. Gottes Wort kann und will ja die Gewissen treffen. Es greift an, wo es gelesen wird. Deckt die Sünden auf und stellt den Menschen ins Licht. Warum? Warum? Es will uns zur Umkehr von Falschen wegrufen. Und zwar ruft es uns unter das Kreuz von Golgotha. Dort führt es uns hin. Wo wir durch Jesus zum Frieden mit Gott finden. Und so erfahren wir die Wahrheit des Wortes als heilsames Ereignis. Und dabei, ich sage es mal so, dabei wirkt die Bibel als Kompass auf dem Weg. Ob wir wandern oder radeln oder autofahren, als ein Kompass auf dem Weg zum Heil. Was steckt dahinter? Petrus sagt, die Kraft des Heiligen Geistes. Die den Auftrag hat, uns zu helfen, die Retterhand Jesu zu ergreifen, die schon längst nach uns ausgestreckt hat. Wir haben Wörter von 2000 Jahre alt. So lange schon ist die Rettershand in unserer Richtung. Als ich vor 14 Tagen in den Niederlanden war, beklagte sich ein Bekannter und sagte mir, lieber Jan, eigentlich habe ich keine Lust mehr am Lesen der Bibel, weißt du? Das Ergebnis dessen, was ich gelesen habe, ist bei mir gleich null. Ich habe darüber nachgedacht. Diese Kraftlosigkeit mag viele Ursachen haben, das weiß ich. Manchmal liegt das vielleicht in Ungehorsam, wenn wir uns nicht wirklich erneuern lassen wollen oder anderen Dingen die Christen anstellen können. Darüber werden wir auch heute Abend noch reden. Aber in seinem Fall lag es an einer kritischen Methode des Bibellesens. Und schau mal, die hat schon in die Religionsstunden in den Schulen Eingang gefunden. Liebe Opas hier, liebe Opas und Omas, habt ihr schon mal mit euren Enkel darüber gesprochen, was sie da hören? In Religionsunterricht, auf der Schule. Die Erfahrung meines Lebens ist, dass diese kritische Art des Lesens auch in einem gemäßigten Stil den Heiligen Geist hindert. Er zieht sich zurück. Ein Mann kam eines Tages mit seiner Bibel zu seinem Pfarrer und sagte, das ist Ihre Bibel. Warum reden Sie von meiner Bibel? Meine Bibel? Fragte der Pfarrer. Schau mal, war die Antwort. Ich habe 5 Jahre lang ihre Predigten gehört und immer wenn sie sagten, an dieser Stelle sei die Bijbel nicht ganz zuverlässig oder das wissen wir heute besser, dann schnitt ich mit der Schere das Wort raus und jetzt fehlt ein Viertel ihrer Bibel. Wenn du die Heilige Schrift nicht ausnahmslos als von Gott gewirkte Wahrheit und Licht anerkennst, fällst du auf die Nase? Das geht nicht. So mit der Papierschere. jedes Kind weiß, wenn es eine Seite aus seinem Schulheft herausreißt, dann werden auch andere Seiten mit herausgerissen und das ganze Heft bricht zusammen. Oder? Petrus sagt, Gottes Wort ist zuverlässig, weil es auf Augen- und Ohrenzeugen beruht. Als ich nach einem Bläserkonzert an der Bruckner-Uni in Linz einen der Musiker traf, zeigte mir seinen Waldhorn. Mensch, so ein schönes, wirklich wunderbares, hochwertiges Instrument. Das aber erst zum Leben erwacht, wenn man darauf bläst. Und so ist das mit der Bibel. Sagte Petrus in Vers 21, der Geist Gottes war es, die Verfasser trieb. Und Paulus sagt, das Wort ist von Gott eingehaucht, eingegeben. Wer es liest, ihm geht der Atem Gottes entgegen. Und so erwacht es zum Leben. Petrus beschreibt das Geheimnis in Vers 16 so, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Ob er wohl an den Berg der Verklärung dachte? Klar, er sagt, Gottes Stimme haben wir vom Himmel gehört, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das hat er gehört. Haben wir den Psalm gelesen? Bei Petrus werden handfeste Erinnerungen wach. Und noch immer schwingt in ihm die Freude dieses Augenblicks. Es geschah dort und da. Sag mal, lieber Peter, was geschah? Das, sagt er, was schon in Psalm 2 prophezeit war. Die Prophezei von Psalm 2, hat sich in der Herrlichkeit Christi erfüllt. Und darum fährt er fort, darum schätzen wir das prophetische Wort umso mehr. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das leuchtet, an einem dunklen Ort. Was meinst du? Warum kann Petrus diese himmlische Stimme direkt mit dem Wort der Prophezie in Verbindung bringen? Weil das himmlische Wort ein Zitat ist vom Psalm 2. Das himmlische Wort selbst ist eine Verbindung zu den Prophezien, weil die Stimme Gottes Jesu genau bezeichnet als die Erfüllung von Psalm 2. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Bibel ist Gottes Wort, weil nicht Menschen es so gewollt haben. Nicht Menschen. Also damit wir uns gut verstehen, unsere Bibel ist natürlich nicht vom Himmel her gefallen. Sie ist auch nicht immer nur die 10 Gebote, davon wissen wir das. Aber es ist nicht immer Satz für Satz diktiert worden. Gott hat seine Zeugen als Originale gebracht. En jeder von uns weiß, Amos hat eine andere Sprache, eine Bauersprache, als Jesaja, eine Kanzlereisprache. Und der Schreibstil eines Paulus ist ein anderer als der Petrus. Die Bibel wurde auch nicht auf eine göttliche Schreibmaschine geschrieben, sondern vom lebendigen Zeugen. Eines ist aber klar. Wie Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist gut zu wissen. Und deswegen steht da auch schon manche dumme Geschichte drin. Ja? Wenn ich in den letzten Tagen im Richterbuch gelesen habe, da stehen einem die Haare doch zu Berge. Schau mal, was diese göttliche Richter alles voor Unsinn angesteld haben. Von Simpson angefangen bis zu den anderen. Ganz realistisch, oder? Also nichts wird verharmlost. Nichts harmonisiert. Die Leute, die da ins Kraftfeld Gottes geraten, sind so mit allen Schwächen und Fehlern vollmächtiger Zeugen. Und jetzt bin ich beim Bild. von dem holländischen Maler, Rembrandt, gibt es diese Gemälde. Das zeigt, kennt ihr das? Das zeigt den Evangelisten Matthäus. Und zwar, wie er sein Evangelium niederschreibt. Der hat kein Kugelschreiber in der Hand, der hat, schau mal, sein Feder, seine Schreibfeder. Und dann hält er inne. Er nutzt sein Verstand, er formuliert, disputiert, er lässt seine Gefühle mit einfließen, sein Herz. Der ganze Mensch ist an der Arbeit beteiligt. Und dieser Matthäus schreibt auch in der Sprache seiner Zeit, nämlich Aramäisch. Er denkt in den Vorstellungen seiner Umwelt, wie ja Menschen das immer tun. Und so ist unter seiner Feder einerseits ein Buch entstanden, das mit menschlichen Worten und menschlichen Bildern entstanden ist. Aber schau mal nach links. Dann hat der Rembrandt im Hintergrund ganz nah an den Ort des Evangelisten ein Engel gemalt, die den Menschen Matthäus die göttliche Botschaft zuvertraut. So hat der Künstler versucht darzustellen, dass die Botschaft der Bibel letztlich nicht den Verstand der Menschen entsprungen ist, sondern eine göttliche Quelle hat. Die Bibel ist Gottes Wort, weil der Heilige Geist treibend und leitend hinter den Menschen stand. Was die Jünger von ihrem Herrn erzählen, wurde ja von den Propheten schon 500, 600 Jahre vorher angekündigt. Zum Beispiel das Kommen Jesu, sein Geburt, sein Wirken in Wunden und Taten, sein Leiden, Sterben und Auferstehen, alles schon in Psalmen und Propheten angedeutet. Und nun sagt Petrus hier in Vers 19, hört ihr dahin, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, wenn ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Vieles, was die Gottesmänner im Geiste gesehen hatten, hat sich im Kommen Jesu erfüllt. Schau nur ins Evangelium des Matthäus hinein. Immer wieder zitiert er alttestamentliche Verheißungen. Wie der Prophet Jesaja schon geschrieben hat und so weiter und so weiter und so weiter. Verheißungen, die sich in Jesus erfüllt haben. Und für die damaligen jüdischen Leser war das ganz wichtig. Also in unserem Text macht Petrus Mut zum Glauben. Er sagt, was ist schon alles erfüllt? Schon wird sich bis zu seinem zweiten Kommen erfüllen, was noch an Verheißungen aussteht. Wir sind wartende Menschen. Und das Schönste kommt immer noch. Die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Und jetzt, mein lieber Jeremy, jetzt freuen wir uns auf ein musikalisches Intermezzo. Dank Jeremy. Die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Nun ist das prophetische Wort nicht dazu da, uns Material zu liefern für Spekulation im Blick auf die letzten Tage. Auf das prophetische Wort achten heißt vielmehr Acht haben auf jeden unserer Tage. Es bedeutet das Nötige und Gebotene zu tun, weil wir all unser Tun vor Gott verantworten müssen. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Die Bibel ist Gottes Wort, weil nur Gottes Geist die Auslegung gibt. Also wenn wir heute Morgen über den Heiligen Geist reden, gibt es zwei Seiten dran. Wir haben schon gesehen, nie wurde eine Prophetie auf menschlichen Initiativ hingeboren. Gott hat Menschen dazu getrieben durch den Heiligen Geist. So entstand die Bibel. Aber es gibt noch was. Der Heilige Geist ist auch der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Lass mir das mal untermauern. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hat jeder verstanden, oder? Und in Matthäus, Kapitel 10, denn nicht ihr seid es, die daar redet, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Und das haben die Aposteln sehr gut verstanden. Paulus sagt in Römer 8, ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und Petrus sagt hier, keine Prophetie in der Schrift lässt eine eigene Auslegung zu. Also keine, das griechische Wort, keine private Auslegung, keine private Interpretation. Du kannst keine Prophetie von dem Ganzen trennen, das der Heilige Geist gesprochen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass ihr das alles versteht. Bitte lese das ganze Buch der Bibel, lese das ganze Buch und nicht einzelne Buchstaben. Suche nach Gottes Intention und isoliere nicht einzelne Abschnitte vom ersten Autor. En da fällt mir eine Erfahrung ein, die mich damals sehr bewegt hat. Da war ein Gastprediger in unserer Gemeinde und er hielt eine Predigt, der drehte bei einem Bibeltext völlig durch. Es ging total daneben. Ich war damals eigentlich, was hier alles gesagt hat, ich war eigentlich zu überwältigt om etwas zu sagen. Ich war auch in der Gemeinde. Aber da kam mein Bruder auf mir zu, der sagte, lieber Pastor, du musst mit ihm reden. So geht das nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Mein Bruder und ich, wir haben ihn beiseite genommen und gesagt, so solltest du nicht noch einmal hier auftreten. Ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Bibellektüre. Lese das Buch und nicht nur einzelne Bibelstellen. Die Bibel zusammen erklärt die Bibel. Es gibt einen roten Faden in der Bibel. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist ein immer bewegendes Wort. Der ist nicht sein. Wenn aber der Geist Gottes da ist, ist die Bibel wie Dynamit. Sie sprengt steinharte, eiskalte Herzen. Deshalb ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir ihm als Christen den rechtmäßigen Platz einräumen. Es ist schön, dass ihr alle dabei seid heute Morgen. Wir müssen auch in Urlaubszeit versammeln. Denn wir stehen nicht über dem Wort, wir stehen unter dem Wort. Und wenn der Heilige Geist da etwas herausschaffen will, dann ist das wie ein Feuer, das anfängt zu brennen. Ich weiß noch, Philipp und Frieda, als wir mit unserer Augustinusabende angefangen haben in Gent. Wir kamen abends nicht nach Hause, waar die Leute, die die Bibel mit uns lasen, die kamen in der Seelsorge. Und wir haben mit ihnen geredet, wir haben gebetet, dass sie auf den Weg kamen. Und vielleicht müssen wir das mal wieder neu verstehen, was wir da gehört haben in Epheser 5. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Bitte gebe dich ihm hin, damit er dich ganz in Besitz nehmen kann. Und bete darum, dass wir alle beleben, was es heißt, mit dem Geist erfüllt zu sein. Und dabei gehören Heiliger Geist und Heilige Schrift untrennbar zusammen. Also, wo der Geist ist und die Bibel vernachlässigt wird, geraten wir in gefährliche Schwärmerei. Das brauchen wir nicht. Wo der Bibel ist, aber der Geist fehlt, ist der Glaube tot. Da gibt es kein Leben. Und in unseren Tagen, wo der Glaube angefochten ist und unsere Hoffnung durch Ideologien in Fragen gestellt wird, da brauchen wir die Schrift als letzten Maßstab und Prüfstein. Es ist interessant, Paulus die bezeichnet einmal die Christen in Berea, als aufgeschlossener, als meer open-minded, als die Leute in Thessalonica. Schon aufgevallen? Apostelgeschichte 16. Und waarom? Waarom waren die in Berea aufgeschlossener? Weil die alles, was Paulus gesagt hatte, täglich überprüften in der Heiligen Schrift. Ob das, was er sagte, auch stimmte. Also das ist auch eure Aufgabe, meine Lieben. Nach was ich heute Morgen gesagt habe, und halt mich bitte auf den Finger, wenn es nicht stimmt. Die Prüfung kann ich euch nicht ersparen. Denn die Bibel, sagt Petrus in Vers 19, die Bibel ist ein Scheinwerfer in einer dunklen Zeit. Und dieses Licht brauchen auch wir in der Gemeinde und persönlich. Freilich macht dieses Licht nicht die ganze Gegend erhellen, das weißt du schon, wenn man radelt im Dunkeln. Aber wenn wir es haben für den nächsten Schritt, reicht es immer aus. Wenn du zweifelst und du fragst, werde ich wohl das Ziel erreichen, das so im Dunkeln liegt für mich, setz deine Hoffnung auf Gottes Wort. Das kleine Stückchen für den nächsten Schritt wird Gott dann erhellen. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Genau. Übrigens, kennt ihr den Neunkirchener Abreißkalender? Ich habe die auf mein Handy. Und letztlich habe ich da etwas gelesen, das hat mich umgehauen. Es war von Azad, einem Moslem. Der berichtet: Eines Tages begegnete ich Walter, einem Mann in den 60ern. Wir redeten ungefähr eine Stunde lang über Gott und die Welt. Besonders spannend fand ich, dass alle Geschichten der Bibel von Adam bis Jesus miteinander verbunden sind. Das interessierte mich sehr, weil ich diese Geschichten aus dem Koran kannte. Dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Den Anfang machte ich mit, das ist auch immer mein Rat, den Johannes-Evangelium, mit moslimische Menschen. Die eerste woorden waren anders als alles wat ik je gehoord heb. Am Anfang war das Wort. Ik las weiter. En als ik dan über den Heiligen Geist las, war ik in nie gekannter Weise berührt. Während der nächsten Wochen konnte ik fast nichts anderes doen als in die Bibel zu lesen. Ik erhielt Antworten auf zoveel vragen. Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich die Geschichte der Menschheit von Anfang bis heute. Alles wird durch den einen zusammengehalten. Jesus, den Retter der Menschen. Wunderschön, oder? Zum Schluss, kurzer Blick in der Zukunft. Petrus ermutigt uns, achtet auf das prophetische Wort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Im Griechisch heißt der Morgenstern Phosphoros. also Phosphor, Lichtbringer, weil er den nahen Morgen verkündet, ein neuer Tag bricht an. Jesus, er ist der Morgenstern. Und er kommt. Den Atheisten ist diese Tatsache höchst unbehaglich. Und so entwickelt sich natürlich über all diese Brutalität und Hass gegen Christen und was wir da jetzt erleben, das hat es so in den 2000 Jahren nicht gegeben. Aber auch da erfüllt sich Gottes Wort und seine Verheißung. Und es gibt viele Zeitzeichen. Vielleicht studiert ihr hier auch die Zeit, wenn ich abwesend bin in der Ferien. Vielleicht studiert ihr zusammen noch einmal in den kommenden Wochen das 24. Kapitel des Matthäus über die Zeitzeichen. Unglaublich, wie viel davon wir heute wieder erkennen können. Gott hat es voraus schon gesagt und es genau aufgezeigt und es wird weitergehen. Aber hallo, ihr habt das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, wenn ihr darauf achtet. Denn Gottes taak is na. En voor alle die jetzt angevochten sind, oder verzaakt, oder toch een beetje beeindruckt van den Gegenargumenten, voor alle die in ihrem Fest zijn, vielleicht auch lauw en träge geworden sind, dieses Wort gibt uns neuen Halt und Licht auf den Weg. Es mahnt, um konsequent umzudenken. Und an dem Zeugnis der Apostel festzuhalten. Ihr tut gut, dass ihr darauf achtet. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Herr, dein Wort.